Achtung, Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt Themen wie Mord, Suizid und Gewalt. Wenn dich solche Themen verstören, solltest du diesen Podcast nicht hören. Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Am Nachmittag. Im Stadtteil Palermo im Norden der argentinischen Hauptstadt. Liam Payne flitzt auf einer Couch in der Lobby des Casa Sur Hotels. Der Popstar, Ex-Sänger der Band One Direction, döst, sein Laptop auf den Knie. Plötzlich poppt eine Nachricht auf. Liam schreckt hoch und explodiert. Er ist außer sich und flucht.
Boah, fuck this.
Er schreit rum, murmelt unverständliches Zeugs, pfeffert seinen Computer auf den Boden. Gäste bleiben vor Schreck stehen, starren ihn entsetzt an.
Er war aggressiv und laut. Er hatte eine hektische Ausstrahlung. Es schien, als sei er in einer schlechten psychischen Verfassung.
So zitiert das Rolling Stone Magazine eine Augenzeugin. Das Personal des Hotels greift ein, versucht Payne zu beruhigen. Vergeblich. Mehrere Personen sind nötig, um den immer noch aufgebrachten Musiker aus der Lobby zu geleiten. Sie bringen ihn auf sein Zimmer. Doch 15 Minuten später ist Liam Payne wieder da. Er torkelt leicht, stolpert über einen der kleinen Tische in der Lobby. Er fällt zu Boden. Und er bleibt liegen und plötzlich zuckt er. Augenzeugen berichten, er habe Schaum vor dem Mund gehabt. Jemand sagt später,
es sah aus, als habe er eine Überdosis.
Auf den unscharfen Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie mehrere Männer seinen schlaffen Körper zum Aufzug tragen, zurück auf sein Zimmer im dritten Stock. Und wenige Minuten später dann sehen Gäste im Zimmer zwei Stockwerke unter seinem einen Schatten am Fenster vorbeifliegen. Ein fallendes Objekt. Liam Payne. Der Popstar knallt vom Balkon seiner Suite aus 12 Metern auf den Asphalt vor dem Hotel. Er stirbt kurz darauf an den Folgen des Sturzes. Und noch bevor die Sirenen verstummen, sorgt die Nachricht weltweit für Trauer und Schock.
I'm going to bring our audience some breaking news, which is just coming into us here at Newsnight. We're hearing reports that a former member of One Direction, Liam Payne, has died after falling from the third floor of a hotel in Buenos Aires.
Es beginnt die Suche nach Erklärung. Die Gerichtsmedizin weist Alkohol, Kokain und ein verschreibungspflichtiges Antidepressivum in seinem Blut nach. Die Polizei geht den Spuren nach. Unfall? Selbstmord? Mord? Aber vielleicht liegt die Erklärung von Liam Paynes Tod noch tiefer. Nicht in dem, was in diesen Minuten passiert ist, sondern in dem, was ihn überhaupt dorthin gebracht hat.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Musik im Fall von Liam Payne. Der Ex-Sänger der Band One Direction starb 2024 mit nur 31 Jahren beim Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock. In seinem Blut, wie gehört, Alkohol, Kokain und ein verschreibungspflichtiges Antidepressivum. Die Ermittler prüfen. Unfall, Suizid oder Fremdeinwirkung. 5 Personen geraten ins Visier der Justiz. Es geht um mögliche Fahrlässigkeit, um Drogenbeschaffung und um unterlassene Hilfeleistung. Doch selbst wenn geklärt wird, wie Liam Payne genau starb, bleibt eine größere Frage. Wie wird aus einem 16-jährigen Castingshow-Kandidaten ein Weltstar, der jahrelang funktioniert, von Recall zu Recall und am Ende ein 31-Jähriger, der sichtbar außer Kontrolle gerät? Was passiert in diesen 15 Jahren dazwischen? Wie viel Druck hält ein Mensch aus und wer merkt eigentlich, dass er längst gar nicht mehr kann? Welche Warnzeichen hat es bei Liam Payne gegeben? Wer hätte eingreifen können? Und warum kennt dieses Geschäft so oft nur diese eine Richtung? Immer weiter. Liam Payne ist nämlich kein Einzelfall und genau deshalb schauen wir nicht nur auf seinen Sturz, sondern auf den Weg dorthin. Juli 2010, Manchester. Ein 16-Jähriger steht vor der Jury von The X Factor. Es ist Liam Payne und er grüßt die Jury um Simon Cowell.
Liam! How are you?
How are you, Simon? You're all right.
Nice to see you.
I haven't seen you in a long time.
It's been a while. 2 years, yeah?
2 years, yeah.
2 Jahre zuvor war Liam schon einmal hier. Damals schickte man ihn jedoch schnell wieder nach Hause. Zu jung, zu wenig Erfahrung. Das gibt er auch später selber zu.
Do you think he made a mistake or did he do the right thing?
No. As always, everybody says in this show, I do think Simon did the right thing because I was really young and I wasn't ready. And now I'm 16, I'm back and I'm ready to give it another shot.
What age you now?
Aber jetzt ist er wieder da, gefasster, ehrgeiziger als noch 2008 und er singt Cry Me a River.
Cry me a river.
Das Publikum ist begeistert und auch die Jury applaudiert im Stehen. Und Simon Cowell sagt:
Based on talent, absolutely incredible. One massive, fat, almighty yes.
Liam ist im Recall. Weiter. Der erste Schritt zur großen Karriere geschafft. Der erste Schritt hin zu einer neu zusammengestellten Castingtruppe. 5 Teenager, ein Konzept, ein Name. One Direction. Und die Band nimmt auch nur eine Direction. Nämlich immer weiter, weiter, weiter nach oben. Die 5 werden im Handumdrehen ein globales Phänomen. Das Debütalbum verkauft sich schon millionenfach. Tourneen folgen. Fernsehauftritte, 300 Shows in 6 Jahren, ein Leben in Hotels, auf Flughäfen und Backstage, ohne Atempausen und ohne Stillstand. Liam gilt in der Gruppe als der Zuverlässige. Daddy Direction nennen sie ihn, weil er diszipliniert ist, weil er kontrolliert ist und weil er ehrgeizig ist und auch funktioniert, wenn es stressig wird. Unter dem ganzen Druck und Trubel, und das mit gerade mal 16, er verdient Millionen und er wirkt, als würde er einen Traum leben. Doch tief im Innern sieht's bei ihm anders aus. Das enthüllt er Jahre später in einem Interview.
Ich musste aufhören, sonst hätte es mich umgebracht.
Liam kommt aus Wolverhampton, aus der Arbeiterklasse. Vater Mechaniker, Mutter Krankenschwester. Bei ihnen hat er gelernt, Leistung zu bringen, Ehrgeiz zu zeigen und den zeigt er auch bei X-Factor. Aber er ist erst 16, als er zum Star wird, als er plötzlich in der Öffentlichkeit steht, er mit Kameras, Verträgen, Erwartungen und all dem konfrontiert wird und innerhalb weniger Monate sein Gesicht plötzlich weltweit bekannt wird. Richtig darauf vorbereitet ist er darauf nicht. Statt Stundenplan, Tourplan. Die Band spielt 300 Shows in 6 Jahren, füllt Arenen, Stadien, 60.000 Menschen am Abend sind keine Seltenheit. Und nach den Shows wartet das Hotelzimmer, kein normales Leben. Sondern ein Zimmer, in dem er abgesichert wird vor aufdringlichen Fans. Isoliert.
Zur Sicherheit sperrte man uns ein.
Das erzählt er später. Und vor allem nach den Shows ist er natürlich noch voller Adrenalin. An Schlaf ist da sowieso erstmal nicht zu denken. Das Beste, was man auf einem Hotelzimmer alleine machen kann, ist
Minibar.
Ich hatte dann eine Party mit mir selbst. Das ging über Jahre.
Many years of my life.
Mit 19 trinkt Liam zum ersten Mal Alkohol. Klingt spät, aber wegen seiner Nierenprobleme war es ihm vorher ärztlich strikt untersagt gewesen. Doch dann kommt das ärztliche Go und danach, sagt er, öffnen sich die Schleusen. Nicht, weil Alkohol in dieser Welt reiner Genuss ist, sondern weil Alkohol einen Schalter bei ihm umlegt, ein Ventil darstellt, mit dem man dem Stress vermeintlich entfliehen kann. Und der hört ja auf Dauertour nie auf.
It was wild, but it was like the only way you could get frustration out in the day or...
Das war die einzige Möglichkeit, Frustrationen abzubauen. Als Teenager braucht man die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Alle dachten, wir könnten machen, was wir wollen. Wir waren aber eingesperrt. Im Hotel, auf der Bühne.
Also wird aus einem Drink schnell ein Ritual. Aus einem Ritual ein Mittel und aus dem Mittel ein Problem. Denn am nächsten Tag geht ja alles wieder von vorne los. Der Künstler muss funktionieren und niemand fragt, ob er noch kann. Es wird nur gesagt, los, es geht weiter. Und es geht immer weiter. Bis 2015. 5 Jahre nonstop Ausnahmezustand. Bis One Direction beschließt, Pause. Offiziell wird das als Auszeit verkauft, inoffiziell sind die Jungs aber einfach fertig. Mit ihren Kräften völlig am Ende, erinnert sich Liam Payne später.
Als das aufhörte, dachte ich, danke Gott.
Lord for that.
Er musste aufhören, sonst hätte es ihn umgebracht. Das klingt wie ein Befreiungsschlag, aber auch wenn die Band Schluss gemacht hat, bedeutet das ja nicht Rückkehr zur Normalität. Es heißt in diesem Business nur, ab sofort muss der Künstler alleine weitermachen, ohne die Buddies von einst. Eine völlig neue Situation. One Direction hatte Struktur. Man setzte ihnen Tagespläne vor, traf für sie Entscheidungen. Man sagte ihnen, welche Rolle sie in der Band einzunehmen hatten. Aber jetzt ist jeder von ihnen alleine. Und Liam ist eben jetzt nur noch Liam, verantwortlich. Alleine für Erfolg, für Zahlen und auch für die Schlagzeilen. Und plötzlich in Konkurrenz zu Harry Styles, Neil Horan, Zayn Malik. Sie alle starten ja ebenfalls Solokarrieren und kämpfen ab sofort mit ihm um Aufmerksamkeit, um Fans, um ausverkaufte Hallen, um Grammy-Nominierungen, aber vor allem um Plattenverkäufe und Chartplatzierung. 2017 veröffentlicht Liam Strip That Down. Das ist ein vielversprechender Hit, doch das Album dazu, LP1, bleibt hinter den Erwartungen zurück. Es gibt keine große Tour, keine neue Welle, die er auslöst. Er hat in den letzten Jahren wahrscheinlich alles erlebt, aber das hier ist sein erster Flop. Das ist neu und der bringt plötzlich etwas mit, was er vorher so nicht kannte. Selbstzweifel.
Wie geht es danach weiter? Ich weiß immer noch nicht, wer ich bin.
So erinnert er sich später in Interviews und er spricht über Identitätsverlust. Denn erst war er ein Kind, dann ein Popstar. Aber was ist er jetzt? Und vor allem, was war er dazwischen? So richtig entwickeln konnte er sich ja nie. Nach diesem ersten Karriererückschlag verspürt er Unsicherheit und wieder Druck und er greift zu seiner erprobten Bewältigungsstrategie, zum Alkohol. Aber irgendwann reicht der nicht mehr. Und zum Alkohol gesellen sich dann auch immer mehr andere Substanzen. Denn es muss ja weitergehen. Er muss funktionieren. Gleichzeitig weiter Künstler und Marke sein. Das Publikum bekommt von all dem wenig mit, aber seinem Umfeld fällt irgendwann etwas auf. Dem Management, der Familie, Freunden. Und schließlich merkt auch er selbst, so kann es nicht weitergehen. Hier läuft gerade etwas richtig schief.
And then you look back. How long you been drinking?
Ich überlege, wie lange ich trank. Das war eine ziemlich lange Zeit.
Es folgen erste Versuche, clean zu werden. Liam macht einen Entzug, begibt sich in Therapie, aber er hat danach dann sogar kurzzeitig Erfolg, kurze Phasen, in denen er stabil wirkt. Aber es folgen auch immer wieder Rückfälle. Und das Ganze wird dann zu einem Kreislauf aus Aufbauen, Kämpfen und wieder neu beginnen. Mai 2022, da sitzt Liam Payne im Podcast Impulsive. Vor ihm steht ein Glas Whisky. Er wirkt gelöst, vielleicht zu gelöst. Und er spricht über alte Bandkonflikte, über Erfolg, über Zahlen und behauptet, seine Solo-Single habe jetzt alle anderen überholt. Aber vor allem erzählt er das hier von den Anfängen der Band, damals bei X-Factor 2010.
I'd already been on the show 2 years prior to the band.
Ich war ja schon 2 Jahre vorher dabei. Kam von 180.000 unter die letzten 24, war kurz vorm Durchbruch, dann kickte er mich.
Natürlich war er damals sauer auf Simon Cowell, erzählt er weiter, doch der begründete ihm die Entscheidung bei einem Dinner mit seiner Mutter.
Simon sagte, er wollte nicht, aber er musste es tun, weil ich zu jung war. Aber ich sollte wiederkommen.
Und Cowell gab ihm damals offenbar eine Art Versprechen, an das er sich dann 2 Jahre später laut Liam auch hielt.
And from what I've heard is that like part of the reason One Direction was made was because of
Simon. One Direction wurde gegründet, weil er mit versprochen hat, dass es in 2 Jahren klappen wird. Es fing mit mir an und wurde um mich herum gebaut.
Im Prinzip sagt Liam hier nichts anderes als, ich bin der Grund, warum es One Direction überhaupt gegeben hat. Die totale Selbstüberschätzung. Fans reagieren irritiert. Für viele ist das ein ziemlich unangenehmer Auftritt von jemandem, der sich verheddert, der sich, wie gesagt, selbst überschätzt. Aber rückblickend ist dieser Auftritt noch mehr. Denn am Ende dieses Interviews sagt Liam noch einen Satz, der hängen bleiben wird und der vielleicht auch später einiges erklärt.
Ich weiß immer noch nicht, wer ich bin.
Das klingt ehrlich, aber es ist auch ein Alarmsignal, denn in dieser Phase häufen sich wieder Berichte über Rückfälle, über Reha-Aufenthalte, abgebrochene Programme, die sich immer wieder mit kurzen, stabilen Phasen dann abwechseln. 2023 soll es zu einer schweren Überdosis gekommen sein, die fast sogar tödlich geendet wäre. Und Liams Vater veranlasst, zumindest den Versuch zu unternehmen, ihn in eine psychiatrische Einrichtung einweisen zu lassen. Doch Liam lehnt ab, denn er hat Verträge, die laufen ja weiter. Er plant ein neues Album, kündigt an, wieder angreifen zu wollen. Doch das passiert nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Das neue Material bleibt hinter den Erwartungen zurück und sein Label trennt sich von ihm. Offiziell sachlich begründet, Berichten zufolge spielen aber auch gesundheitliche Sorgen eine Rolle. Liam sucht sich einen neuen Agenten und versucht nochmal einen Neustart. Das Bild des erfolgreichen Popstars steht nach außen noch, nach innen wirkt es aber alles immer brüchiger und es beginnt richtig zu wackeln und der Satz aus dem Podcast bleibt im Raum.
Ich weiß immer noch nicht, wer ich bin.
September 2024, Liam Payne ist in Buenos Aires. Er besucht das Konzert seines ehemaligen Bandkollegen Neil Horan. Er habe ihn lange nicht gesehen, schreibt er bei Social Media.
Wir müssen einfach reden.
Und das sagt Liam in einem Video.
Keine schlechte Stimmung, eher der Versuch, etwas zu klären.
In den Videos, die er auf seinen Social-Media-Kanälen postet, wirkt er gut gelaunt. Man sieht ihn, wie er sich Zeit für Fans nimmt, für Fotos posiert und lächelt. Zunächst ist auch seine Freundin Kate Cassidy, eine Influencerin aus den USA, noch bei ihm. Die beiden sind seit 2022 ein Paar, regelmäßig auf Events und in Urlauben. Und das dokumentieren sie alles über ihre Social-Kanäle. Und jetzt sind sie eben gemeinsam in Argentinien und posten auch da Eindrücke von Ausflügen, von Konzerten, von gemeinsamen Tagen. Und auch Kate bestätigt später, Liam sei in guter Stimmung gewesen, habe auf sie optimistisch, fast entspannt gewirkt, zumindest bis sie am 12. Oktober abgereist ist. Freunde bestätigen diesen Eindruck, berichten von positiven Gesprächen. Er habe erzählt, dass er neue Musikprojekte plane, einen weiteren Neustart. Soweit klingt das alles positiv, doch parallel dazu gibt es eine andere Entwicklung. 2023 und 2024 war Liam nämlich wieder in Behandlung. Mehrere Reha-Programme hatte er begonnen, nicht alle beendet. Es gab immer wieder Rückfälle und mindestens eine schwere Überdosis im Jahr zuvor. Wir haben darüber berichtet, nach der sein Vater versucht hatte, stärker in sein Leben einzugreifen, ohne dauerhaften Erfolg. Aber in Argentinien wirkt zunächst alles wieder normal. Liam trifft dort auf einen engen Freund, sie verbringen viel Zeit miteinander, gehen essen und er wirkt geordnet und es nichts deutet auf das hin, was folgen wird an diesem Mittwoch im Casa Sur Hotel. Was wir über diesen 16. Oktober 2024 wissen, stammt aus Zeugenaussagen, aus Überwachungsvideos, Notrufmitschnitten und den späteren Ermittlungsakten. Demzufolge beginnt der Tag unspektakulär. Liam Payne ist im Casa Sur Hotel in Buenos Aires. Er schreibt Nachrichten, plant Treffen, wirkt beschäftigt. Im Laufe des Tages bestellt er zwei Sexarbeiterinnen auf sein Zimmer. Laut Ermittlungsakten kommt es mit denen später zum Streit, unter anderem wegen der Bezahlung. Und die Frauen verlassen das Hotel. Parallel dazu soll ihm Kokain ins Zimmer gebracht worden sein. Zwei Männer werden später beschuldigt, ihm Drogen beschafft zu haben. Beide weisen die Vorwürfe zurück. Was aber feststeht, im Zimmer finden Ermittler später Spuren von Kokain, improvisierte Konsumutensilien und einen zerstörten Fernseher. Am Nachmittag verlagert sich das Geschehen dann in die Lobby. Mehrere Hotelgäste berichten von zunehmend instabilem Verhalten. Liam Payne wirkt unruhig, aggressiv, fahrig. Wir haben die Szene zum Einstieg in diesen Podcast geschildert. Er wird mindestens zweimal von Mitarbeitern auf sein Zimmer gebracht. Augenzeugen sprechen von Zittern, von Schaum vorm Mund, von einem Zustand, der auf eine Überdosis hindeutet. Und der Rezeptionist wählt den Notruf.
Hola, buenos días. Recién llamé que se me acordó. Llamo el Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032.
¿Qué sucede en el lugar, señor?
Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y bueno, está cuando está consciente.
Wir haben hier einen Gast, der das ganze Hotel auseinandernimmt.
Necesitamos que manden a alguien, por favor.
Bajo efectos de alcohol y estupefaciente, ¿no, señor?
Sí, correcto. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que...
Wir brauchen dringend jemanden. Ich weiß nicht, ob sein Leben in Gefahr ist. Er ist in einem Zimmer mit Balkon und wir haben etwas Angst.
Ein Balkon, eine geschlossene Tür, keine dauerhafte Aufsicht. Und kurze Zeit später stürzt Liam Payne dann vom Balkon seines Zimmers im dritten Stock, etwa 12 Meter in die Tiefe. Und er verstirbt an den Folgen des Sturzes. Die Gerichtsmedizin stellt ein Polytrauma fest. In seinem Blut Alkohol, Kokain und ein verschreibungspflichtiges Antidepressivum. Weitere Substanzen werden laut Staatsanwaltschaft nicht festgestellt. Und damit ist auch die Frage nach einem Suizid dann neu bewertet worden. Die Staatsanwaltschaft erklärt später ausdrücklich, sie gehe nicht davon aus, dass sich Liam Payne das Leben nehmen wollte. Nach Überzeugung der Ermittler habe sich Payne in einem Zustand befunden, in dem er allerdings weder wusste, was er tat, noch die Folgen seines Handels einschätzen konnte. Und die Formulierung lautet, es war ein unbewusster Sturz. Gleichzeitig gibt es eine andere juristische Bewertung. Eine Richterin deutet später an, er habe möglicherweise versucht, über den Balkon zu springen. Zwei Lesarten desselben Nachmittags. Endgültig geklärt ist diese Frage bislang nicht. Aber die Ermittlungen richten sich inzwischen vor allem auf das Geschehen davor, auf die Drogenbeschaffung und auf die Entscheidung, die an diesem Tag getroffen wurden. Am Ende stehen, wie gesagt, 5 Beschuldigte im Fokus der Justiz. Alle bestreiten die Vorwürfe, 2 von ihnen gelten als mutmaßliche Drogenlieferanten. Sie sind dem Vorwurf ausgesetzt, sie sollen Liam Payne am 16. Oktober mit Kokain versorgt haben. Einer davon ein Mitarbeiter des Hotels, der andere ein Mann aus seinem privaten Umfeld. Die Staatsanwaltschaft wirft unerlaubte Bereitstellung von Betäubungsmitteln vor. Beide geben an, entweder kein Geld angenommen oder keine Drogen geliefert zu haben. Ein Urteil steht zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch aus. Im Falle einer Verurteilung drohen aber mehrjährige Haftstrafen. Und dann gibt's den zweiten Komplex, deutlich schwieriger. Hier geht's nicht um aktives Liefern, sondern um unterlassene Hilfe. Angeklagt werden der Hotelmanager, der Rezeptionist und ein enger Freund von Liam Payne. Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Also sie haben ein erkennbares Risiko nicht ernst genug genommen oder nicht ausreichend darauf reagiert. Und die Begründung der Staatsanwaltschaft klingt zunächst mal simpel. Liam Payne zeigte an diesem Nachmittag deutliche Anzeichen einer schweren Intoxikation. Er brach zusammen, er zitterte, verlor offenbar zeitweise sogar die Kontrolle über seinen Körper. Trotzdem wurde er wiederholt in sein Zimmer im dritten Stock gebracht. Ein Zimmer mit Balkon, ohne dauerhafte Überwachung. Und im Notruf wird diese Sorge sogar ausdrücklich genannt.
Y necesitamos que nos envíen alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación.
Wir brauchen dringend jemanden. Ich weiß nicht, ob sein Leben in Gefahr ist. Er ist in einem Zimmer mit Balkon und wir haben etwas Angst.
Die Argumentation ist deshalb, wer einen sichtbar instabilen Menschen allein in ein Zimmer mit Balkon bringt, schafft ein vermeidbares Risiko und daraus leitet sich der Fahrlässigkeitsvorwurf ab. Die Beschuldigten halten dagegen. Ein Hotel sei keine Klinik, Mitarbeiter seien keine Ärzte und ein Freund sei weder Betreuer noch gesetzlicher Vormund. Liam Payne war volljährig, niemand habe ihn gegen seinen Willen festhalten oder einsperren dürfen. Auch hier laufen die Ermittlungen immer noch, geprüft werden weitere Zeugenaussagen, Videoaufnahmen, toxikologische Gutachten. Eine endgültige gerichtliche Entscheidung ist bislang nicht gefallen. Und trotzdem gilt, ein Gericht klärt am Ende eine Schuld, aber nicht automatisch, ob etwas vermeidbar war. Und genau deshalb bleibt ja diese eine Frage im Raum. Hätte dieser Tod verhindert werden können? Nach Liam Paynes Tod dauert es nicht lange, bis sich ein vertrautes Narrativ bildet. Der Teenie-Star, der am Starsein zerbricht. Schlagzeilen stellen diese Frage ganz offen. Zerbrach er an seinem Ruhm? Und Liam Payne wird sofort eingeordnet in eine Reihe junger Stars, die früh gestorben sind. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Aaron Carter. Das Muster ist bekannt. Früher Erfolg, permanentes Scheinwerferlicht, Substanzen und ein viel zu frühes Ende. Der Fall Amy Winehouse ist bei uns in dieser Serie ja auch schon behandelt worden. Hört da gern nochmal rein. Nur so ein Muster erklärt nicht automatisch den Menschen dahinter. Denn Ruhm allein ist ja noch kein Todesurteil. Millionen werden berühmt und sterben nicht mit 31. Die Frage ist nicht nur, wie groß war der Erfolg, sondern wie hat das Leben mit diesem Erfolg funktioniert? Liam Payne wird mit 16 zum Star. Er wird herausgezerrt aus dem Alltag eines Jugendlichen in das stressige Leben eines Popstars. Auf die Bühne, auf Tour, in die Öffentlichkeit. Mit allem, was damit zusammenhängt. Vorteilen, aber auch den Schattenseiten, mit Erwartungsdruck, permanent unter Beobachtung zu stehen. Er selbst beschreibt später, dass er Ventile brauchte, um damit klarzukommen. Alkohol, später andere Substanzen. Nach außen sieht alles gut aus, aber innerlich eben nicht. Permanent ist da dieses Gefühl, gar nicht zu wissen, wer man eigentlich ist. Und genau hier liegt der entscheidende Punkt. Es geht nicht nur um Ruhm, sondern darum, wie man ihn erreicht und vor allem wie schnell und wie man darauf vorbereitet wird. Liam Payne wurde nicht langsam bekannt, sondern quasi über Nacht eingesetzt in ein fertiges System. Castingshow, Boyband, globale Vermarktung. Ein System, das minutiös durchgetaktet vorgeplant ist, in der Künstler am Ende nur ein austauschbares Puzzlestück ist. Dieses Puzzlestück wird am Ende aber am Erfolg gemessen, an Reichweite, an Chartpositionen, an Ticketverkäufen. Und es muss in diesem System vor allem eines: funktionieren, ohne wirklich darauf vorbereitet worden zu sein. Mit 16 weiß ein Mensch noch nicht, wie man Grenzen setzt und man lernt es in diesem System auch nicht. Man lernt nur, wie man liefert, auch wenn das Tempo hoch bleibt, der Kalender voll ist, denn jede Pause ist ja ein Risiko, kann dazu führen, dass der Erfolg plötzlich versiegt. Dabei gibt es jedoch ein Problem. Die persönliche Entwicklung kann oft nicht mit der Entwicklung des Ruhms Schritt halten. Payne hat das selbst beschrieben. Die Leere im Hotelzimmer nach dem Adrenalinstoß auf der Bühne und der Griff zu Substanzen, die diese Leere füllen. Genau hier hat die eigentliche Tragik von Liam Payne begonnen. Nicht erst auf dem Balkon in Buenos Aires. Denn dieser Tod war kein plötzlicher Bruch. Er war das Ende einer Entwicklung. Einer Entwicklung, in der Warnzeichen sichtbar waren. Rückfälle, Therapieabbrüche, eine schwere Überdosis, öffentliche Orientierungslosigkeit. Liam Payne war erwachsen und verantwortlich für sein Handeln, aber er hat nie die Chance gehabt, lernen zu können, wie man mit so einem Leben gesund umgeht. Und deshalb ging es weiter. Neue Projekte, neue Verträge, neue Anläufe, immer wieder, nochmal. Und genau das ist der rote Faden dieses Falls, nicht der Sturz selbst. Unsere Leitfrage ist deshalb auch nicht gewesen, woran starb Liam Payne, sondern warum ging es immer weiter? Und warum hat niemand rechtzeitig gesagt, dass es genug ist? Wenn Recall ein Lebensprinzip wird, endet es irgendwann nicht mit Applaus, sondern vielleicht auch mit einem Sturz.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.